Willkommen zurück im neuen Jahr.
Yes.
2023 bei Infolora am Freitag, den 6. Januar 2023. Heute zum ersten Mal in einer Dream Team Besetzung. Und zwar mit der lieben Sidonia.
Hello.
Yannick.
Hallo.
Mara.
Hallo.
Und mir Bommi. Ja, wir haben, wir werden heute über einige Themen reden. Ich wollte schon mal Einblick geben, was dann so alles drankommen wird.
Wir haben heute einiges an widerständigen Gedenktagen, die sich so ein bisschen durch die ganze Sendung ziehen. Und Mara introduced uns am Schluss noch zu einer neuen Rubrik vor der Agenda. Nach den widerständigen Gedenktagen wie immer die Kurznachrichten. Genau.
Und dann haben wir noch einen Beitrag, einen kleinen.
Das Fokusthema.
Genau, das Fokusthema. Und zwar vergleichend zwei aktuelle Fälle in der Schweiz an und wie diese von den Medien und den Gerichten unterschiedlich behandelt worden sind und stellen somit die Frage, was das denn für uns bedeutet, beziehungsweise auf den Blick auf diese Justiz. Wir fangen gerade an, um noch einige technische Sachen zu klären, mit einem kurzen Stück Musik. Mhm. Es ist zapatistische Musik, und zwar ein alerter Antifaschista.
Mexicano, cuánta penumbra te acecha, ay hermano mexicano, cuánta penumbra te acecha, el retroceso mortal, haber optado a derecha, el retroceso mortal, haber optado a derecha. Y no es que sea alternativa la izquierda domesticada, y no es que sea alternativa la izquierda domesticada, pero la opresión injusta pronto verás duplicada, pero la opresión injusta pronto verás duplicada. Van a quererte imponer, vivas con resignación, van a quererte imponer, vivas con resignación, mientras destrozan tu patria, harán votos de oración, mientras destrozan tu patria, harán votos de oración. Los tribones criminales vende patrias verde azul, los tribones criminales vende patrias blanca y azul, se pondrán sotana o botas y con Fox los verás tú, se pondrán sotana o botas y con Fox los verás tú. Para muestra unos botones nunca debes olvidar, para muestra unos botones nunca debes olvidar, su arenga contradictoria, su vulgar mediocridad, su arenga fascista nazi, su vasta frivolidad. Demagogia, explotación, no desaparecerán. Represión, saqueo y abusos, no desaparecerán. Este es de la misma clase que al pueblo explotando está. Este es de la misma clase que al pueblo explotando está. Acuérdate
Acuérdate de Paulina, violada con vil crueldad. Acuérdate de Paulina, violada con vil crueldad. Al pan diciéndolo pares, después te contentarás. No deberás abortarlo o a prisión vas a parar. El IPAP es otra infamia que no se va a destapar. El IPAP es otra infamia que no se va a destapar. Mira qué desvergonzados robaron un dineral. Y para costear su fraude todos debemos pagar. En fin, la lista de agravios es grande y más crecerá. En fin, la lista de agravios es grande y más crecerá. Pero tú, ¿qué estás haciendo? Ya deja de lloriquear. Prepárate para la lucha, al pueblo hay que organizar. A estudiar conscientemente teoría revolucionaria. A estudiar conscientemente teoría revolucionaria. Actuar colectivamente con práctica proletaria. Actuar colectivamente con práctica proletaria. Si no exiges tus derechos a pesar de mi advertencia. Si no exiges tus derechos a pesar de mi advertencia. Crúzate de brazos pues y atente a las consecuencias. Crúzate de brazos pues y atente a las consecuencias. Crúzate de brazos pues y atente a las consecuencias.
Widerständige Gedenktage. Jeden Freitag auf Infolora. Wir erinnern und gedenken an widerständige Menschen und Kämpfe. Erinnern heißt Widerstand. 97,5 MHz.
So, dann kommen wir zu den widerständigen Gedenktagen. Ich werde gerade anfangen mit Celalettin Kesim. Und zwar gestern vor 43 Jahren, am 5. Januar 1980, wurde der Kommunist Celalettin Kesim von türkischen Faschisten der Grauen Wölfe am Kottbusser Tor in Berlin erstochen. An diesem Tag wurden etwa 40 AktivistInnen des politischen linksorientierten türkischen Zentrums, die am Kottbusser Tor Flugblätter verteilten, von etwa 70 türkischen Rechtsextremisten der Grauen Wölfe und islamistischen Fundamentalisten überfallen. Die Angreifer kamen aus der benachbarten Mevlana-Moschee mit Ketten, Schlagstöcken, Messern und schlugen auf die AktivistInnen ein. Dabei wurde Celalettin Kesim durch einen Messerstich in den Oberschenkel verletzt. Einige seiner GenossInnen schleppten Kesim bis zum Kottbusser Brücke. Eine halbe Stunde nach dem Angriff trafen die Sicherheitskräfte ein. Ein Feuerwehrwagen brachte Kesim in das Urban-Krankenhaus, wo sein Tod festgestellt wurde. 7 Tatverdächtige wurden festgenommen. An der Trauerfeier für Kesim nahmen 3000 Menschen teil. 11.000 beteiligten sich an der anschließenden Gedenkdemonstration. An Kesim erinnert eine Gedenktafel an der Ecke Reichenberger und Kottbusser Straße. Anfang der 1990er Jahre wurde zudem eine von Hanefi Yeter geschaffene Gedenkstelle zu seinem Andenken errichtet.
Am 9. Januar 2013 wurden die kurdischen RevolutionärInnen Sakine Kangis, Fundan Dogan, Leyla Sayelemes in Paris ermordet. Wir gedenken ihnen heute. Die 1958 in Dersim geborene Sakine Kangis, nom de guerre Sarah, gehörte zu den GründungsmitgliederInnen der 1978 gegründeten PKK, Arbeiterpartei Kurdistan. 1979, ein Jahr vor dem Militärputsch des 1980 wurde Kangis inhaftiert. In ihrer 12-jährigen Haftzeit wurde sie Opfer von schwerster Folter, in der sie durch ihren geleisteten Widerstand zu einer Symbolfigur des kurdischen Frauenfreiheitskampfs aufgestiegen ist.
Als erste Frau der PKK leistete sie vor dem Putschgericht in Diyarbakir eine politische Verteidigung. Nach ihrer Entlassung 1991 führte sie ihren Kampf in verschiedenen Orten im Mittleren Osten weiter. 1998 erhielt Cansic politisches Asyl in Frankreich. Sakine Cansic gilt unter der kurdischen Bevölkerung in Kurdistan und in der Diaspora als die Symbolfigur des kurdischen Frauenfreiheitskampfes und kurdischen Freiheitskampfes allgemein.
Fidan Dogan, nom de guerre, Rojbin, geboren 1982 und aufgewachsen in der Stadt Elbistan, Türkei, kam als Flüchtlingskind nach Frankreich. Dort war sie seit dem Jahr 2001 in mehreren Bereichen der Öffentlichkeitsarbeit aktiv. Seit einigen Jahren fungierte Dogan ebenfalls als Vertreterin des Kurdistan-Nationalkongresses in Frankreich. Sie galt als eine junge und trotzdem über große Erfahrung verfügende Diplomatin. Auch außerhalb von Frankreich war sie als Diplomatin des KNK aktiv.
Und Leila Shailemes, nom de guerre Ronahi, ist Tochter einer jesidischen Einwandererfamilie. Die auch aus Diyarbakir stammende Shailemes verbrachte ihre Kindheit in der türkischen Küstenstadt Mersin, wohin ihre Familie aufgrund von religiöser Verfolgung fliehen musste. In den 90ern ist ihre Familie nach Deutschland ausgewandert und lebte die meiste Zeit über in Halle. Geprägt von ihrer Vergangenheit und dem aktuellen Geschehen in ihrer Heimat, brach Söylemes ihr Architekturstudium ab und widmete sich von da an voll und ganz der politischen Tätigkeit. Jahrelang war Söylemes als Jugendaktivistin in Europa aktiv.
Nun ruft der kurdische Dachverband KCDKE zum europaweiten Protest gegen die Pariser Massaker auf. Erinnert wird an die Ermordung der drei kurdischen RevolutionärInnen am 9. Januar 2013 und an das Massaker vom 23. Dezember 2022.
Sie schreiben: 10 Jahre sind seit der Ermordung der drei kurdischen RevolutionärInnen Sakine Cansic, Fidan Doğan und Leyla Shailemes am 9. Januar 2013 in Paris durch den türkischen MIT vergangen. Im Anschluss wurde versucht, diesen geplanten Mord, der mit den Osloer Friedensgesprächen und dem Verhandlungsprozess mit Abdullah Öcalan auf İmralı zusammenfiel, zu vertuschen. Alle Spuren deuten auf ein Massaker hin, das von einem Dreierbündnis aus Ankara, Frankreich und Europa inszeniert wurde.
Nach diesem Massaker im Zentrum von Paris wiesen alle von der französischen Staatsanwaltschaft durchgeführten Ermittlungen eindeutig auf den MIT und Ankara als Täter hin. Die jahrelangen vom französischen Staat immer wieder verschleppten Ermittlungen wurden bis heute absichtlich nicht zu Ende geführt.
Der KCDKE weist darauf hin, dass der Täter Ömer Güney am 17. Dezember 2016 unter verdächtigen Umständen ums Leben kam und die Akte widerrechtlich geschlossen worden sei. Auf Druck des Protests sei das Verfahren neu eröffnet worden, aber die Ermittlungen wurden als Staatsgeheimnis unter einer Geheimhaltungsverfügung geführt.
Weiter heißt es: Weil 10 Jahre seit der Ermordung von Sakine Cansic, Fidan Doğan und Leyla Shailemes vergangen sind und Frankreich diese auf sein Territorium begangenen Morde nicht aufgeklärt hat, konnte der faschistische türkische Staat am 23. Dezember 2022 das zweite Pariser Massaker verüben.
Am 23. Dezember 2022 wurden Evin Göyi, Mir Perver und Abdurrahman Kizil ermordet. Der Ort war wieder Paris und der Verantwortliche für das zweite Pariser Massaker war ebenfalls der türkische Staat, der bereits vor 10 Jahren ermordet hatte. Solange die Massaker vom 9. Januar 2013 und vom 23. Dezember 2022 nicht aufgedeckt oder aufgeklärt werden, kann der französische Staat nicht von seiner Mitverantwortung entbunden werden. Die französische Justiz muss diese beiden Massaker, die im Abstand von 10 Jahren stattfanden, aufklären und der türkische Staat muss endlich vor ein internationales Gericht gestellt werden. Seit dem 9. Januar 2013 kämpfen vor allem kurdische Frauen, aber auch die kurdische Diaspora und die Menschen in Kurdistan, ihre FreundInnen und die europäische feministische Bewegung mit kontinuierlichen Protesten, juristischem Kampf und Diplomatie für Gerechtigkeit.
Der KCDKE unterstreicht die internationale Dimension der Massaker von Paris und kündigt an, weiter Druck für ihre Aufklärung aufbauen zu wollen. Wir werden nicht zulassen, dass diese vom diktatorischen Erdogan-Regime verübten Massaker nicht vor Gericht kommen und ungestraft bleiben. Die Ermittlungen wegen der Morde seien ein internationaler Rechtsskandal, für den sich Frankreich umgehend beim kurdischen Volk und den Angehörigen der Ermordeten entschuldigen müsse.
Und dann schließt der KCDKE mit dem Aufruf, die Massaker vom 9. Januar 2013 und 23. Dezember 2022 in Paris richteten sich in den Personen von Sakine Cansic, Fidan Doğan, Leyla Şeylemez, Emine Kara, Mir Perver und Abdurrahman Kızıl eindeutig gegen den kurdischen Freiheitskampf und Widerstand. Wir rufen unser Volk in ganz Europa auf, für die zentrale Demonstration am 7. Januar in Paris zu mobilisieren. Die Demonstration wird von der kurdischen Frauenbewegung in Europa angeführt. Gemeinsam wollen wir gegen die Massaker protestieren und für unsere Gefallenen eintreten. Als KCDKE rufen wir unser Volk und seine FreundInnen auf, am 7. Januar zu Zehntausenden die Straßen und Plätze von Paris zu füllen, um gegen die Massaker zu protestieren. Wir bedauern es, morgen nicht dabei sein zu können und senden jetzt schon unsere solidarischen Grüße nach Paris und auf die ganze Welt und zu allen kurdischen GenossInnen.
Wir können zwar nicht in Paris sein, dennoch gibt es morgen auch eine Demonstration, die sich wahrscheinlich mit dieser Thematik beschäftigen wird, hier in Zürich. Dazu kommen wir aber dann in dem Agenda-Punkt. Als letzten widerständigen Gedenktag haben wir heute das Erinnern an die Kommandanta Ramona. Heute vor 17 Jahren starb die indigene Revolutionärin Kommandanta Ramona. Als Angehörige der Tzotzil schloss sie sich der zapatistischen Armee der Nationalen Befreiung, kurz auch EZLN, an. Am 1. Januar 1994, dem Tag, an dem die zapatistische Revolution offen zutage trat, führte sie die Einnahme der Stadt San Cristobal de las Casas an. Auch in den Jahren danach blieb sie trotz eines Krebsleidens aktiv und setzte sich in ganz Mexiko für die Rechte von Frauen und indigenen Personen ein. Sie wurde eines der bekanntesten Symbole der zapatistischen Bewegung. Weiter kommen wir jetzt zu den Kurznachrichten. Ich möchte einleiten dazu und als schöne Überleitung einen Gruß der zapatistischen Genossen an unsere deutschen Genossen schicken, beziehungsweise auf Twitter geteilt worden ist, und ich spiele jetzt das Video ab.
Buenas tardes, compañeros de Alemania. Les mandamos un saludo desde acá del Caracol 11, Tulancau, Junta de Buen Gobierno, Sevilla que florece con la conciencia de las y los que luchan por siempre. Un abrazo fuerte.
Somit kommen wir zu unserer ersten Kurznachricht. Wir beginnen mit Geschehnissen in Lützerath, Deutschland. Akute Räumungsgefahr in Lützerath. Vor rund einem Jahr besetzten AktivistInnen das nordrhein-westfälische Dorf Lützerath. Dies taten sie als Reaktion auf die Pläne des Essener Energieversorgungskonzerns RWE. Lützerath, der Lützerath platt machen wollte, um die darunter liegende Braunkohle abzubaggern. RWE ist einer der 100 größten Umweltverursacher deutschlandweit und hat sich bereits bis auf 30 Meter an den Ortseingang herangegraben. Seit einigen Tagen nun ist das Gebiet akut räumungsbedroht. Seit Montag sind Polizeikräfte im Einsatz, um Arbeiten des Energieversorgungskonzerns RWE zu unterstützen. Den AktivistInnen wurde der 10. Januar als Räumungstermin mitgeteilt. Dies, obwohl der Paragraph 48 des Kohleausstiegsgesetzes, auf dem die Räumung fußt, rechtswidrig ist. Auf Seiten des Energieversorgungskonzerns wird dagegen behauptet, dass die Braunkohle aufgrund der drohenden Energiemangellage benötigt werde. Doch Lützerath zeigt sich widerständig. Die AktivistInnen schlossen sich dafür zum Aktionsbündnis Lützerath unräumbar zusammen, zu dem auch Fridays for Future, Extinction Rebellion oder die letzte Generation gehören. Sie wollen nach einigen Angaben in Lützerath für globale Klimagerechtigkeit kämpfen. In den nächsten Tagen sind Demonstrationen, Kundgebungen und weitere Aktionen in Lützerath, aber auch deutschlandweit geplant. Zudem wurde zu einem gemeinsamen Aktionstag am 17. Januar aufgerufen. Weitere Infos findet ihr auf der Webseite des Bündnisses unter lützerathlebt.info oder hört doch in die Infosendung von gestern Donnerstag rein, um Stimmen live von einer Kundgebung in Leipzig zu hören. Wir senden unsere Grüße zu den Aktivistinnen in Lützerath, die sich diesem Dreckskonzern zur Wehr setzen.
Und dann berichtet die migrantische Selbstorganisation lokal aus Dübendorf, Schweiz, über die Wiedereröffnung eines unterirdischen Asylbunkers. Am Freitag, dem 31. Dezember, brach im Asyllager in Dübendorf, Zürich ein Feuer aus. Durch das Feuer wurde das Lager, in dem die MigrantInnen leben mussten, völlig unbenutzbar. Den MigrantInnen wurde vermittelt, dass man sie an einen neuen Ort bringen würde. Dieser neue Ort, ein unterirdisches Lager, das seit langem nicht mehr benutzt worden ist. MigrantInnen, die sich widersetzt und diese Situation nicht akzeptieren wollten, wurden unter Polizeidrohung in das unterirdische Lager gebracht. Nach Infos von dort lebenden Menschen wurden sie unter anderem unter Anordnung der Abschiebung in das Lager geschickt, wenn sie sich nicht dort niederlassen würden. Dieses Statement wurde verfasst von Menschen, die im Bunker leben müssen. Wir fordern genug mit den Bunkern, gemeinsam gegen das unmenschliche Migrationsregime. Unmenschliche Bedingungen werden wir nie akzeptieren und es lebe die migrantische Solidarität.
Nun kommen wir zu einer Nachricht aus Müsch zur Beerdigung des ermordeten Mir Perver. Die türkische Polizei hat den Leichnam des in Paris ermordeten Musikers Mir Perver verschleppt und nur die engsten Angehörigen zur Beerdigung zugelassen. Die wütenden Trauergäste wurden mit Tränengas, Plastikmunition und Wasserwerfern angegriffen. Die Leiche des kurdischen Musikers Mir Perver wurde an seinen Geburtsort überführt. Mir Perver ist am 23. Dezember zusammen mit Evin Goyi und Abdurrahman Kizil in Paris ermordet worden. Gestern, am 5. Januar, wurde seine Leiche an seinen Geburtsort Müsch überführt und am Flughafen von Angehörigen abgeholt. Der Sarg sollte zur Beerdigung nach Evran gebracht werden, wurde jedoch von der Polizei am Flughafen verschleppt und auf einer anderen Route in das Dorf gebracht. Die Menschenmenge, die an der Beerdigung teilnehmen wollte, wurde von der türkischen Militärpolizei aufgehalten. Zu der Beerdigung wurden nur Verwandte ersten Grades zugelassen, darunter der Vater und die Geschwister von Mir Perver. Der Friedhof wurde während der Beisetzung von Polizei und Militär belagert. Unterdessen wurden die nicht zugelassenen Trauergäste am Ortseingang von Evran von der Polizei mit Tränengas, Plastikgeschossen und Wasserwerfern angegriffen. Die wütende Menschenmenge reagierte mit Steinwürfen auf die polizeiliche Einsatzfahrzeuge. Es kam zu Dutzenden von Festnahmen, viele Menschen bekamen Tränengas ins Gesicht. Hunderte weitere Personen versuchten, das Dorf zu Fuß über einen anderen Weg zu erreichen. Die Situation rund um Evran ist weiterhin angespannt. Wir hören nun ein Lied von Mir Perver selbst.
Çeviri ve Altyazı M.K. 97,5 MHz.
Bis mir im Jahr schon 120 Franken wert?
Oder 60 für Nichtverdienende.
Ja, ja, für immer und immer. Du mein
Einzahlen auf Postcheckkonto 80-144-03-9.
Damit ich auch in diesem Jahr sagen kann,
willkommen bei Radio Lora. Es ist Infolora am Freitag und wir machen jetzt nochmal einen Nachtrag zu den widerständigen Gedenktagen. Und zwar jährt sich morgen der Mord an Uri Cialloh und wir wollen hier noch eine Content Note machen oder anmerken. Und zwar geht es in diesem Gedenktag auch um rassistische Polizeigewalt, die wir auch ausformulieren werden. Am 7.01.2006, also das ist morgen vor 17 Jahren, wurde Uri Cialloh qualvoll in Polizeigewahrsam umgebracht. Uri Cialloh war an Händen und Füßen gefesselt, als er in seiner Zelle im Dessauer Polizeirevier verbrannte. Zuvor wurde Uri Cialloh schwer misshandelt, ihm wurden unter anderem Schädeldach, Nasenbein, Nasenscheidewand und eine Rippe gebrochen. Dies wurde aber erst vor etwa 3 Jahren, also 14 Jahre nach der Ermordung Uri Cialloh und nach 2 Prozessen festgestellt. Zudem wurde bei diesem erneuten Gutachten auch festgestellt, dass diese Verletzungen deutlich vor dem Brand entstanden sind, also während Uri Cialloh noch lebte. Diese Aufklärungen wurden jahrelang verhindert, durch einerseits die Polizei, die schweigt und lügt, durch die Polizei und die Justiz, die die entscheidenden Fragen nie gestellt hat, aber auch durch eine Gesellschaft, die sich mehrheitlich nicht für die Todesumstände von schwarzen AsylbewerberInnen interessiert. Und Sidonia hat uns da noch eine Kontextualisierung mitgebracht.
Genau, wir hören jetzt zwei Audiofiles. Die erste von Mukhtar Ba. Mukhtar Ba ist ein Freund von Uri Cialloh und auch Aktivist und gehört zu der Gruppe von Menschen, die unermüdlich dafür gekämpft hat, dass wir überhaupt über den Fall Uri Cialloh Bescheid wissen. Genau. Und im Folgenden spricht er über den Rechtsstaat Deutschland in Anführungszeichen.
Ja, ja, Rechtsstaat ist es so ein, es ist vage, ne? Aber wenn man das die Verfahren von Uri Cialloh betrachtet und verfolgt, und dann fragst du dich, bist du in einem Rechtsstaat? Ist das in einem Rechtsstaat? Oder gilt dieser Rechtsstaat für die schwarzen Leute nicht? Oder dieser Rechtsstaat gilt nur für weiße Leute? Und das hat mich bis dahin gezogen, so wirklich zu überlegen, stimmt, ist das normal? Weil in meinem Albtraum hätte ich mir nie gedacht, dass sowas in Deutschland passieren könnte. Uri Cialloh wird in seinem Blut keine Kohlenmonoxid gefunden, keine Stress in der Urine. 8 Gutachter von der Staatsanwaltschaft beauftragt worden ist. Die haben gelegt, dass Uri Cialloh nicht in der Lage war, selbst anzuzünden. Alleine das. Wo Uri Cialloh lag, war eine Feuerfestmatratze. Dieser Feuerzeug, was Uri Cialloh angeblich benutzt hat, man hat den untersucht durch unsere Gutachten. Sie haben rausgekriegt, dass dieser Feuerzeug könnte nicht in der Zelle drin sein. Ging nicht. Weil keine DNA von Uri Cialloh auf dieser Feuerzeug war. Keine Spur von den Matratzen, wo er lag, auch auf dieser Feuerzeug war. Das heißt, dass sie haben das später, dieser Feuerzeug irgendwo hingestellt und gebrannt und wieder in eine Tüte reingestellt. Ne?
Muss man dazu sagen.
Und dann als zweites spricht Mukhtar Ba über die Rolle von PolitikerInnen oder wie er diese wahrgenommen hat.
Und was ich einfach nur schade und bedauerlich finde, dass so viele Politiker sich reingemischt haben und versucht haben, diese Sachen einfach zu vertuschen. Das kannst du dir nicht vorstellen. Ich habe das erlebt. Ich habe das auch mit diesen Leuten gesprochen. Ich werde jetzt nicht eine Partei nehmen, aber fast alle. Und das finde ich traurig. Und das finde ich wirklich bedauerlich.
Woher nehmen Sie die Kraft, weiterzukämpfen?
Am 7. Januar findet auch eine Demo in Dessau in Gedenken an Uri Jalloh statt.
Genau, und von diesem Gedenktag wollen wir eigentlich auch das heutige Fokusthema ein bisschen ableiten. Und zwar ist es natürlich keine neue Erkenntnis, dass auch in der Schweiz eine Klassenjustiz existiert. Aber
Möchtest du kurz erläutern, was du mit Klassenjustiz meinst, oder kommst du da noch dazu?
Definieren
für die Zuhörenden.
Genau, Klassenjustiz ist ein Begriff, in dem die Justiz als Mittel oder als Instrument der herrschenden Klasse genutzt wird zur Aufrechterhaltung der Klassengesellschaft. Die Klassenjustiz sagt also, dass es eine Charakteristika der Justiz ist und auch widerlegt, dass vor dem Gericht alle gleich sind, sondern dass Menschen aufgrund ihres sozialen und oder ökonomischen Status entweder bevorzugt oder unterschiedlich vor dem Gericht und vor der Justiz behandelt werden.
Und obwohl eigentlich in einem demokratischen Rechtsstaat in Anführungszeichen eine solche Klassenjustiz aufgrund des Gleichheitsgrundsatzes eigentlich verboten ist und nicht vorhanden sein dürfte, sieht man an Fällen wie bei Uri Jalloh, wie diese Klassenjustiz eben doch vorherrscht und wie das auch so aufgefasst wird.
Genau, und wie die auch zum Greifen kommt. Ich glaube, wir haben in diesem Sinne auch zwei Fälle einander gegenübergestellt, die lokal passiert sind. Und zwar ist das einmal die Geschichte von Brian Keller, die wahrscheinlich die meisten kennen. Unter dem Pseudonym Fall Carlos wurde Brian Kellers Geschichte von den Medien seit 2013 brutal ausgeschlachtet. Und zwar wurde in dieser Vorweihnachtszeit verkündet, dass Brian Keller, der eigentlich nach dem Entscheid des Zürcher Obergerichts vom 31. Oktober 2022 etwa um diese Tage herum freigelassen werden sollte, durch eine Verordnung der Zürcher Zwangsmaßnahmen auf Antrag der Staatsanwaltschaft erneut in Untersuchungshaft kam. Und damit sitzt Brian noch immer und nun seit gut 8 Jahren in Haft. Etwa ein Drittel seines Lebens macht das aus.
Vom Sommer 2018 bis Januar 2022 war Brian Keller sogar in Einzelhaft. Der damalige UNO-Sonderberichterstatter für Folter, Nils Melzer, intervenierte wegen der lang andauernden Einzelhaft und sprach von ernsthaften menschenrechtlichen Fragen, die von der Schweiz abgeklärt werden müssten. Dreimal verlangte er eine Untersuchung, nichts geschah.
Und eben nochmal rückblickend auf das Jahr 2013, da gab es eine Dokumentation des SRFs, im Zuge dessen Brian Keller auch dieses Pseudonym Fall Carlos verpasst wurde. Und die Öffentlichkeit reagierte mit wahnsinnig viel Druck auf die Dokumentation und infolgedessen wurde Brian erneut und zwar rechtswidrig festgenommen. Und diese Tatsache möchten wir vergleichen mit einem anderen Fall, in der das Gericht die Schweizer Justiz sehr anders gehandelt hat. Möchtest du darüber berichten?
Genau, es geht auch um einen lokalen Fall, in dem nicht nur lokale Behörden, sondern auch Medien den Fall nicht so ausgeschlachtet haben, wie es jetzt bei Brian Keller der Fall ist. Es handelt sich dabei nicht wie im Fall Carlos bzw. bei Brian um einen jungen Mann aus gutbürgerlichem, kulturell engagierten Elternhaus aus Zürich, der sich als Zitat radikalisierte. Seine rechtsextremen, faschistischen und frauenverachteten Einstellungen propagierte er seit 2019 öffentlich auf sozialen Medien unter verschiedenen Pseudonymen, welche immer wieder gesperrt wurden. Aber auch auf der Straße und in der Stadt fiel die Person immer wieder durch Aggressionen auf. So auch zum Beispiel beim feministischen Streik 2019. Die rechtsextreme Ideologie dieses Mannes blieb öffentlich bisher nur eine Nebensache. Wie kann das sein?
Ich glaube, hauptsächlich wurde diese Person durch das Gericht anonymisiert. Das ist ein wahnsinniges Privileg, das dieser Person zukam. Und die Medien berichteten eben nur unter einem Anonym darüber. Und sehr wenig wurde deswegen über die rechtsextreme Gesinnung gesprochen. Aber es wurde auch sehr selten in den Medien wirklich hinterfragt, wieso diese Anonymisierung passierte und wieso diese Anonymisierung zugelassen wurde, obwohl es bei ähnlichen oder vergleichbaren Fällen, obwohl das hier natürlich kein vergleichbarer Fall ist, weil es sich bei diesem zweiten Fall um eine rechtsextreme bis terroristische Gesinnung, die dahinter steckt und die geplant ist, genau das kam hier zum Tragen. Und das Gericht hat völlig anders gehandelt, die Justiz, und das ist ein Zeichen, finde ich, für die Schweizer Klassenjustiz, aber auch für die anhaltende Bagatellisierung von Rechtsextremismus in der Schweiz.
Eine These, die ich dazu aufstellen würde, mal ganz aus meinem Bauch hinaus, diese ist nicht richtig und vertritt auch nur meine Meinung. Es handelt sich bei dieser Anonymisierung nicht nur um den Schutz dieser Person selber, sondern auch um den Schutz der Familie. Dadurch, dass die Familie eben eine gut bürgerliche Familie ist, die auch kulturell engagiert ist, ist es ein Selbstschutz für die Institutionen, die diese Familie wahrscheinlich unterstützt, als auch für die Familie selber, nicht in diesem Fall aufzukommen. Und eben darin sehe ich vielmehr noch auch eine Problematik, in der, wie die Aufarbeitung dieses ganzen Falles auch mit der Familie, es ist ja, wie die Familie ist ja nicht schuld daran, dass diese Person ein rechtsextremistisches Gedankengut verhält. Dennoch ist es wichtig, dass diese Familie einen gewissen Beitrag dazu leistet, diese Sache aufklären zu können. Und gerade auch in der Öffentlichkeit sollte dies möglich sein. Dementsprechend ist eben das Vorenthalten von Informationen über die Familie sowie über die Person selber meines Erachtens falsch und nur auf Basis dessen, dass gewisse kulturelle Institutionen sich frei raushalten können.
Genau. Und es könnte auch eine aktive Distanzierung passieren, wenn man eben vielleicht diese Anonymisierung aufheben würde. Und das wird aber nicht gewollt, auch von den Medien nicht. Und deswegen spielt das auch wieder ein in diese Bagatellisierung des Rechtsextremismus, weil es anscheinend nicht als gefährlich oder wichtig genug erachtet wird, darüber zu sprechen und die Gesellschaft auch davor zu warnen, gewisserweise.
Und ich meine, es gibt so viele verschiedene Beispiele dafür, dass eben rechtsextremistische Gewalt immer runtergespielt wird, so sei das jetzt auch der NSU-Prozess, in welcher die Polizei noch nie eingeschritten ist, sei das jetzt bei gewissen Sachen, die rechtsextremistische Organisationen hier in Zürich tätigen, die runtergespielt werden und das sogar auf parlamentarisch-politischer Ebene befürwortet werden. Somit, es ist kein Einzelfall der Fall, über den wir jetzt gerade gesprochen haben, den zweiten Fall, sondern es kommt immer wieder vor.
Ja, und so als Nachtrag, das ist mir jetzt gerade noch in den Sinn gekommen, also ein weiterer Unterschied liegt ja eben genau auch in der Berichterstattung über diese zwei Fälle. Also bei Brian Keller, wo eben, der hatte kein Mitspracherecht darüber, wie über seinen Fall berichtet wird, und das ist, glaube ich, auch eine Klassenfrage. Also dort konnte der Fall wie ausgeschlachtet werden. Er hat oder auch wahrscheinlich die Familie, die hatten wie kein, die konnten kein Wort mitreden, und das steht wie im Widerspruch zum anderen Fall, wo die Familie, die eben genau aus diesem gutbürgerlichen, aus dieses gutbürgerliche Haus ist, die konnten ja dann auch irgendwie Abmachungen genau mit Medien schließen, die dann denen zwar wie gestatteten zu berichten, aber wie nur unter der Bedingung, dass so fest anonymisiert wird, zum Beispiel, dass keine Rückschlüsse gezogen werden können. Und ich glaube, da steckt auch ein weiterer Unterschied, der auch auf den Hintergrund der Familien zurückzuführen ist und eben auch diese Hoheit über die Berichterstattung.
Denn meines Erachtens, es fehlt dieser Aufruhr. Es fehlt der Aufruhr in der Gesellschaft, in den öffentlichen Medien über ein solches Verhalten, welches zutage kommt. Und es fehlt ein Aufruhr im Allgemeinen in den Medien gegenüber rechter Politik und rechter Gesinnung. Wenn man sich in den letzten Monaten Medien anschaut, gibt es so viele Berichterstattungen über linksextremistische Gewalttate, über, sei das jetzt dieser RAF-Vergleich, der Klimabewegung in Deutschland. Dieses Thema der linken Idee wird medial extrem ausgeschlachtet, wohingegen die Aggression und die Gefahr, die ausgehend von einer rechtsextremistischen Szene ist, kommt, nicht vorhanden ist.
Ja, ich glaube, es sind ganz viele Aspekte, vor allem von diesem zweiten Fall dieser anonymen Person, die wir kurz, wenn auch nur kurz, angesprochen haben. Aber schlussendlich führen die zurück auf so eine Triade von Justiz, Polizei und Medien, die eigentlich gemeinsam agieren in Klasseninteressen, also den Klasseninteressen einer herrschenden Klasse, und die Öffentlichkeit wahnsinnig beeinflussen. Und deswegen glaube ich, ist es immer wieder wichtig zu hinterfragen. Und in diesem Sinne wollten wir einen kleinen Denkanstoß geben. Beide Artikel, auf die wir uns bezogen haben, sind aus der Republik und können dort auch nachgelesen werden.
Republik.ch. Als unterstützendes Lied spielen wir jetzt noch Bene von PNL.
Sa beauté, ah, washa, washa, washa, washa, policier, ah, washa. wacha, wacha, wacha, wacha, madre mia. Pillé sainte comme un bouquet, les miens sont beaux lookés. Le monde où nada, monde où nada. Bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene. Chico, chico, hola, hola, hello girl. Tu toucheras pas la balle, on te fait la brésilienne. Comment ça se passe dans la villa? Bene, bene, bene, tu sors une arme sans l'âme de Yama, Yama.
Okay, dann, wie Sidone das ja angetönt hat zu Beginn der Sendung, haben wir uns noch ein neues Format überlegt, das wir jetzt einführen möchten. Und zwar handelt es sich darum, um Bewegendes diese Woche, Arbeitstitel, wird sich wahrscheinlich noch ändern. Aber die Idee ist eigentlich einfach, dass wir zu viert jeweils am Freitag etwas in die Sendung mitbringen, das uns bewegt hat. Das können sehr unterschiedliche Sachen sein. Es kann vielleicht etwas Ausformuliertes, ganz assoziativ. Ja, wird sich noch zeigen, wie das wird. Heute haben Sidonia und Mara etwas mitgebracht. Vielleicht möchte Sidonia beginnen.
Ich fange an. Ich habe heute einen Dokumentarfilm mitgebracht, der heißt Bija Travesti. Das ist ein Porträt über die Sängerin und Aktivistin Linda Quebrada und wurde directed von Claudia Priscilla und Kiko Goifmann. Und ich fand den Film sehr beeindruckend, weil er sehr dicht war und ein Leben einer Trans-Sängerin und Aktivistin sehr vielschichtig und kämpferisch und verspielt und lustig und wütend gezeigt hat. Das fand ich sehr schön. Bija Travesti.
Genau, und ich habe endlich begonnen, reinzulesen in die Autobiografie von Sakine Chansis, die heißt nach ihrem Nom de guerre Hevala Sarah, Sarah, my whole life was a struggle, oder auf Deutsch, mein ganzes Leben war ein Kampf. Und zwar ist das der erste Teil ihrer dreiteiligen Memoiren. Sie hat diese in den Bergen Kurdistans, im südlichen Kurdistans, niedergeschrieben. Das befindet sich im Norden des Iraks, und zwar Mitte der 1990er Jahre. Normalerweise nutzten die kurdische Guerilla die Winterzeit für Bildung und Weiterbildung, aber 1995 und 1996, da war es sehr regnerisch, verübte die türkische Armee eine militärische Operation gegen die kurdische Guerilla, und so saß dann Sara oder Sakine Chansis in diesen improvisierten Zelten in den Bergen Kurdistans und begann damit, ihre Memoiren niederzuschreiben. Genau, das als kleine Empfehlung für euch alle, weil wir heute auch ein bisschen über Sakine Chansis gesprochen haben und auch die letzten Tage viel über kurdischen Widerstand gesprochen wurde hier auf Radio Lura.
So kommen wir gerade auch zu unserem letzten Punkt in dieser Sendung. Wie immer der Ausblick auf die revolutionären Taten und Daten.
Das war die Agenda.
Genau, die Agenda.
Genau, dann morgen, erste Demo des Jahres. Es ist eine nationale Demo in Solidarität mit den Protesten im Iran. Shinjan Azadi. Besammlung ist um 13.30 Uhr auf dem Nyonamenos-Platz. ehemals Helvetiaplatz.
Am 9.1. findet im Koch-Areal eine Buchvorstellung statt, die Buchpräsentation von Glass Power über Produktion und Aufstand mit dem Kollektiv Angry Workers aus London. Das Ganze findet um 20 Uhr statt und es wird auch eine Diskussion zu revolutionärer Basisarbeit im Anschluss geben. Noch kurz zu Angry Workers. Seit 2014 lebt, arbeitet, organisiert und kämpft das Kollektiv Angry Workers in Greenford, London, einem wichtigen Knotenpunkt für die Logistik der Großstadt. Große Fabriken und Logistikzentren beliefern die Metropole mit Lebensmitteln und allen erdenklichen Waren. Die vorwiegend migrantischen ArbeiterInnen leben und arbeiten sehr prekär, sind durch Zeitarbeit, unsicheren Aufenthaltsstatus und globale Konkurrenz den Angriffen der Bosse oft ausgeliefert. Die Angry Workers haben sich in diesen Jobs anstellen lassen, haben beispielsweise in Fabriken für Fertigessen oder 3D-Drucker gearbeitet, mit dem Ziel, ein Solidaritätsnetzwerk aufzubauen, das bei Ärger mit den Bossen oder VermieterInnen direkte Hilfe leistet oder Streiks unterstützt. Und am Feierabend haben sie ihre Erfahrung dieser revolutionären Organisierung niedergeschrieben. Wir, damit ist die organisierte Autonomie Zürich gemeint, reden mit den Angry Workers über ihr Buch Class Power, über Produktion und Aufstand und wollen von den Erfahrungen ihrer revolutionären Basisarbeit lernen.
Und dann jeden ersten Freitag im Monat offenes antifaschistisches Treffen. Seid schnell, heute 19 Uhr, meldet euch doch noch an.
Dann gibt es noch den dritten Geburtstag des feministischen Bücherladens Paranoia City unter neuer und bester Leitung morgen ab 17 Uhr in der Ankerstraße 12 in Zürich. Und als letztes kommt noch ein verschobenes Datum hinzu, und zwar am Sonntag, dem 15.01. ab 14 Uhr findet eine Soli-Bar im Ziegler-Lack in der Roten Fabrik statt. Und zwar ist diese Soli-Bar für Needle and Bitch, ein anarcho-feministisches Kollektiv aus Yogyakarta, Indonesien.